Willkommen zu einem Podcast der ÖKG, der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Living History of Cardiology der ÖKG, produziert vom Mitmedia Verlag. In diesem Podcast geben wir einen Einblick in das Projekt, das die Geschichte der österreichischen Kardiologie von 1968 bis 2028 behandelt. Ich darf heute zum wiederholten Male Johanna Meyer-Lenz und Harald Gabel begrüßen. Willkommen. Auch wenn ihr den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt sein dürftet, darf ich um eine kurze Vorstellung bitten.
Ja, ich bin Historikerin und mein Standort ist Hamburg und ich habe schon eine große Erfahrung in Bezug auf die Oral History gemacht und Oral History, Biografien und Aufnahmen und Auswertungen. Und ich freue mich ganz besonders auf dieses Interview, weil das also ganz spannende und interessante Entwicklungen enthält.
Ja, mein Name ist Harald Gabriel, ich bin Kardiologe, war in Wien an der Med-Uni Wien tätig und mein Arbeitsschwerpunkt ist die Betreuung von Patienten, von erwachsenen Patienten mit angeborenen Herzfehlern. Das Interview mit Professor Wollner, auch dem sehe ich mit großer Freude entgegen.
Gut. Ja, wir entfernen uns heute, wenn man so will, ein Stück weit von der Kardiologie und sprechen über den Werdegang von Professor Ernst Wollner. Professor Wollner ist Herzchirurg und war von 1981 bis 2008 Vorstand der Zweiten Chirurgischen Universitätsklinik in Wien. Darf ich euch beide gleich fragen, warum wir auf drei Internisten jetzt einen Chirurgen folgen lassen?
Die Antwort ist relativ einfach. Die Entwicklung der Kardiologie ist ohne die Entwicklung der Herzchirurgie nicht vorstellbar. Und gerade der Zeitraum, den Professor Wollner hier abdeckt, ist parallel zu sehen mit der Entwicklung der Kardiologie. Kardiologie, pädiatrische Kardiologie und Herzchirurgie gehören in dieser Zeit einfach gemeinsam betrachtet.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen und ich kann einfach nur sagen, dass die Herzchirurgie ja als Zwillingspartner sozusagen der Kardiologie einfach gar nicht separat davon zu denken ist. Wenn wir sie jetzt auch etwas stärker im Fokus oder ganz stark in den Fokus nehmen, aber das eine geht nicht ohne das andere und wir sind hier dann auch in einer Epoche der Entwicklung, wo beide Fächer eine solche Modernisierung erfahren, dass sie nachher, und zwar heutzutage, ja sehr stark aufeinander zukommen und miteinander kooperieren, dass man im Grunde jetzt auch schon von der Herzmedizin spricht, das heißt, in der die einzelnen Disziplinen dann schon zusammengenommen werden und in ihrer Kooperation zusammengesehen werden.
In der Anfangsphase der Entwicklung der Kardiologie, auch in der Universität Wien, war es so, dass die ganzen Kollegen und Kolleginnen zusammengearbeitet haben. Das heißt, der Vorstand der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft bestand neben den Kardiologen aus Herzchirurgen, aus Pädiatern, pädiatrischen Kardiologen und auch aus Pathologen. Das heißt, es war ein buntes Feld initial. Professor Wollner war ja auch Präsident 1991 der ÖKG. Also die Zusammenarbeit, die du hier ansprichst, Johanna, war auch damals schon gegeben, hat sich stärker ausdifferenziert und führt jetzt wieder zu einem gemeinsamen Weg.
Wenn man auch noch sieht, da war ja noch eine Arbeitsteilung, die dann ja nachher in der Auflösung oder in einer Veränderung begriffen ist. Und diese Arbeitsteilung war eben die, dass die Chirurgie ganz stark eben die Eingriffe in den Körper hinein machte, um also Herzvizien am Organ selber zu operieren und zu verändern und zu verbessern. Also wenn man sieht, die angeborenen Herzfehler oder die Klappenvizien beispielsweise, da spielt die Herzchirurgie eine ganz, ganz große Rolle. Und das war eben der Partner, auf den man angewiesen war. Einmal mit der Diagnostik dann nachher und nachher mit der Nachsorge und dann eben auch mit der Vorbesprechung. Und das ist die Phase, über die wir sprechen, aber die sich dann eben heute über die Intervention ja ganz radikal verändert hat.
Ja, Ernst Wollner wuchs in Wien dann Kriegs- und Nachkriegszeit auf, und zwar im Arbeiterbezirk Favoriten. Der Entschluss zum Medizinstudium fällt infolge des ungarischen Volksaufstandes 1956 und beruht auf der pragmatischen Erkenntnis, dass man Medizin im Gegensatz zum Studium der Rechtswissenschaften überall weltweit praktizieren kann.
Seine Geschichte ist ja die Geschichte eines sozialen Aufstieges von jemandem, der in einer Familie im Favoritenviertel, das ist also das Arbeiterviertel von Wien, groß geworden ist, obwohl die Familie selber nicht aus dem Arbeitermilieu stammt. Aber Bildung war also hier für seine Mutter, die ja dann alleinerziehend war, das wesentliche Mittel, was sie ihren Kindern mitgeben wollte, um nachher einen Aufstieg zu haben und vor allen Dingen eine akademische Karriere zu machen, die dann die Grundlage war für ein Leben in einem doch in einem mittleren Wohlstand oder Wohlstand. Also eine ganz wichtige Aufstiegsgeschichte, die also ganz typisch ist für, ich sage jetzt mal, die Gesellschaft der Nachkriegszeit.
Sie war alleinerziehend, weil der Mann Rückzug aus Polen im Weltkrieg gefallen ist.
Und das Nächste, was noch hinzukommt, er plant ja seine Karriere regelrecht. Also er hat nicht nur dezidiert sich entschlossen, ich mache Medizin, sondern mit dem Beginn des Medizinstudiums plant er auch seine Karriere und nimmt auch die Schritte ein. Also das haben wir in dieser Weise von den anderen überhaupt nicht gehört. Also ordentliche Planung Schritt für Schritt, bis er tatsächlich also das Ziel auch erreicht.
Ja, das hören wir jetzt auch in der ersten Sequenz aus dem Interview. Hier schildert Professor Wollner eine Episode aus dem dritten Semester. Der Medizinstudent Wollner sitzt mit zwei Kollegen im sogenannten Studierlokal, das es offenbar lange nicht mehr gibt, am Anatomischen Institut und kommuniziert dort seinen Karriereentschluss.
Und ich habe gesagt, ich will einmal werden Professor an einer Universität und in einem chirurgischen Fach. Und diesem Ziel habe ich dann, muss ich wirklich sagen, sehr erfolgreich meine weitere Laufbahn untergeordnet.
Ja, wir haben also schon sehr früh eine gewisse Festlegung. Der Pharmakologe Franz von Brücke erweist sich als Förderer Ernst Wollners, indem er Wollner 1968 dem neuen Vorstand der zweiten Chirurgie, MKH Wien, Jan Navratil als besonders fähigen Mitarbeiter empfohlen hat. Professor Navratil sollte einen paradigmatischen Wechsel der Herzchirurgie in Wien einleiten.
Professor Navratil hat wirklich eine Wende herbeigeführt, weil er damals in Brünn schon am offenen Herzen operiert und mit Herz-Lungen-Maschinen gearbeitet. Und er nimmt nun diesen Forschungsschritt mit nach Wien. Das sollte auch für Wollner entscheidend sein.
Vielleicht kann man noch hinzufügen, dass also Jan Navratil ja zur Pioniergeneration der Herzchirurgen gehört, ja so ähnlich wie Lillehei in Minneapolis oder eben andere, die also dort beispielsweise Herz-Lungen-Maschine entwickelt hatten. Er war ja abgeschlossen vom westlichen System quasi und von der Information. Er saß in Brünn und er war im Grunde ein Self-Made-Man, der also selber seine Herz-Lungen-Maschine entwickelt hat, der also ganz früh den Operationen erstmal in der Hypothermie vorgenommen hat. Das war schon 1956 richtig früh und 1958 hatte er die erste Operation mit seiner Herz-Lungen-Maschine. Und gleichzeitig hat er auch angefangen, experimentelle Chirurgie am künstlichen Herzen zu machen. Das heißt, er kommt als hochpotenter Mediziner und als experimenteller Chirurg nach Wien und läutet also damit im Grunde genommen also das neue Zeitalter der Herzchirurgie ein. Also man muss ihn wirklich sehen, parallel zu den Entwicklungen in Deutschland, Zenker, Klinner in Deutschland, aber eben auch zu den USA und Schweden und so weiter. Also es ist ein wirklich hochpotenter Chirurg, den also Wien da holt. Also man ist in der Fakultät wirklich darauf erpicht, ihn den Vorstand oder die Position des Vorstandes der zweiten chirurgischen Klinik zu übergeben.
Ja, Professor Wollner spricht ja auch von der Ära der neuen dritten chirurgischen Wiener Schule, die nun beginnt. Hören wir uns kurz dazu an, was Ernst Wollner selbst dazu sagt.
Und dann ist eben Navratil gekommen. Ja. Und Navratil hat in der ersten Sitzung, damals war das so üblich, heute ist das große Hornkollegium viel zu groß, hat er seine Pläne vorgestellt, was er forschen möchte und so weiter. Und da ist der Brücke zu ihm hingegangen, da haben sie einen jungen Mann an der Klinik, den müssen sie nehmen, mit dem werden sie erfolgreich sein, hat man der Navratil Jahre später erzählt. Und so kommen wir jetzt zum Programm. Da wurde ich damals, obwohl ich ja 10 nicht habilitierte Assistenten an der Klinik gegeben, die älter und länger dort waren wie ich, wurde ich bestimmt, das Projekt sozusagen das bis heute künstliches Herz oder mechanische Kreislauf und das 50 Jahre jetzt existiert, was heißt 60 Jahre, zu leiten und aufzubauen. Und das war dann der weitere Weg, der mich dann eben 13 Jahre später an die Spitze der Klinik geführt hat.
Herr Professor Wollner rauscht da quasi durch diese 13 Jahre, die für seine Karriere, aber auch für die Medizin ganz prägende und entscheidende Jahre waren und spricht da einen ganz wesentlichen Teil seiner Forschung an, und zwar das künstliche Herz.
Es gab damals mehrere Entwicklungsschritte in der Chirurgie, die man verfolgt hat. Das eine war die Stützung der Herzleistung mittels intraortaler Ballonpumpe. Dann war es den Weg, den man eingegangen ist, den man versucht hat, die Pumpleistung des Herzens durch Assist-Devices, also durch künstliche Systeme, die den linken Ventrikel unterstützen, zu fördern. Und dann gab es die Versuche in Richtung, das Herz als solches zu ergänzen, also die Herztransplantation durch ein Total Artificial Heart. Also es waren die drei Zweige, in denen wir jetzt die Entwicklung von Professor Wollner sehen möchten.
Wobei, was sehr ganz entscheidend ist, dass dieses experimentelle chirurgische Labor, was erst noch unterm Dach irgendwo ein sehr bescheidenes Dasein führte, unter Navratil in quasi neue Räume umzog, dass es vergrößert wurde und dass es mit ganz anderen Mitteln ausgestattet wurde, sowohl personell als auch finanziell. Und das heißt eben, dass das in eine Zeit hineinkam, wo also die österreichische Regierung selber, also Kreisky, der ja zum ersten Mal auch eine Ministerin für Wissenschaft und Forschung eingesetzt hat, dass man also dort bereit war, solche Forschungen auch regelmäßig zu unterstützen. Und zum einen dadurch, dass also ein Ludwig-Boltzmann-Institut genau für diese chirurgische experimentelle Tätigkeit eingerichtet wurde und auf der anderen Seite auch ständig Mittel zuflossen dieser experimentellen Chirurgie, sodass man dann kontinuierlich und entsprechend gut ausgestattet diese Forschung betreiben konnte und sich dann eben ausdifferenziert hat mit Hilfe von Physikern, Biomedizinern und. Das war also eine Crew, die dann wuchs und die ganz, ganz intensiv an diesem künstlichen Kreislauf forschte.
Und medial begleitet wurde das Ganze durch die berühmte Kuh Esmeralda. Ja, das heißt, wir haben den Bundeskanzler Bruno Kreisky, wir haben die Wissenschaftsministerin Hertha Fürnberg und es gab eben dieses Experimentierlabor unter dem Dach der zweiten Chirurgie, wo die Kuh Esmeralda mit einem Left Ventricular Assist Device 65 Tage überlebte. Dadurch wurde es möglich, die finanziellen Mittel für das Ludwig-Boltzmann-Institut auch werbewirksam umzusetzen. Ich glaube, da haben wir aber auch eine Wortmeldung von Professor Wollner selbst, wie er diese Zeit beschreibt.
Darf ich nur fragen, die berühmte Kuh Esmeralda, was hat das für eine Rolle gespielt? Ich habe das noch
die
mitbekommen.
Die Kuh war ein genialer Marketingtrick.
aus dem Hause Wollner.
Weil sie hat uns das Boltzmann-Institut und viel Geld braucht, nämlich nicht uns, sondern der Institution. Warum? Weil da war damals im Profil die Headline, das kalte Herz hat das geheißen, war fotografiert, eine medizinische Sensation in Wien, in alle Zeitungen. Der Kreisky ist Foto und Besuchen gekommen mit der Fürnberg und alles. Aber im Wesentlichen war das ein System, das eigentlich für einen Patienten nicht in Frage gekommen ist, weil das war, hätte man seitliche Thorakotomie, brauche ich nicht sagen, das geht einfach nicht. Aber es war natürlich am Weg zu, dann sind ja dann am Markt Pumpen gekommen, Novacor und DCI haben die geheißen, ähnliche, aber die wurden alle hier implantiert und nicht hier, hat sozusagen ein kleiner Beitrag, würde ich sagen, eine Schiene am Weg hin einmal zu einsatzfähigen Systemen, die eben dann alle durch diese hochzirkulierenden Pumpen ab 98 ersetzt wurden und heute praktisch keine Rolle mehr spielen.
Ja, wir haben schon beim Interview mit Professor Probst mit der Kuh Esmeralda Bekanntschaft gemacht. Ja, wir haben aber nicht nur von der Kuh Esmeralda in diesem Statement gehört, sondern auch von der Frau Ministerin Fürnberg, Hertha Fürnberg. Und sie spielt auch eine Rolle im Jahr 1981, in dem Professor Wollner dann die Berufung erhält und die zweite Justizklinik Chirurgie leiten soll. Die Ära Navratil neigt sich dem Ende zu und es stellt sich die Frage der Nachfolge.
Interessant ist eben die Frage der Nachfolge, bedeutet ja auch, dass also Wollner inzwischen also die akademischen Stufen zur Professorenkarriere erfolgreich hinter sich gebracht hat, nämlich also einmal die Facharztprüfung, dann die Habilitation 1973 und die Ernennung zum Universitätsdozenten und 1978 die Ernennung zum außerordentlichen Professor. Das heißt, er robbt sich sozusagen langsam an diese obere Stufe, nämlich die Ernennung zum ordentlichen Professor heran. Und gleichzeitig, und das ist ja das Interessante, ist er ja auch in diesem Forschungslabor derjenige, der auch mit umsteuert mit dem gesamten Team von der intraaortalen Ballonpumpe, da gibt es also Forschungsaufsätze dazu, hin zu dem Unterstützungssystem, also Left Ventricular Assist Device. Und das ist ganz wichtig, dass also diese beiden Dinge so nebeneinander laufen und miteinander zeigen, was für eine potente Leistungsfähigkeit in ihm steckt, sodass er dann von Navratil in die nächste Stufe quasi der akademischen Karriere geschoben werden kann. Und das wäre jetzt also dieser Ausschnitt.
Die nächste Stufe ist die ordentliche Professur und hier schlägt Navratil ein strategisch geschicktes Manöver vor.
Ich selber habe ja nie gerechnet, dass ich Navratil Nachfolger werde. sondern ich war zwar schon, wie diese Stelle dann 1979 ausgeschrieben wurde, in zwei Vorschlägen in Deutschland, in Göttingen und in Gießen, aber nicht an erster Stelle. Aber immerhin, das war damals schon was Besonderes, weil war ich nicht so international unterwegs. Und Navratil hat zu mir gesagt, ich muss mich bewerben für seine Nachfolge, weil er glaubt, die sozusagen lokalen Kaiser werden sie gegenseitig umbringen. Und am Ende, er war ja damals war der Scheidende in der Berufungskommission. Und am Ende brauche ich jemanden, den ich dann ins Rennen schicke. Und so war es. Die haben sie alle umgebracht. Und ich war im Alphabet in dieser berühmten Berufungskommission im Alter Letzte. Und da haben sie abgestimmt, wer vorschlagswürdig ist. Die meisten sind abgelehnt worden, nur zwei vor mir sind mit 20-10 vorschlagswürdig erkannt worden. Und ich als Letzter bin mit 30-1 vorschlagswürdig erkannt. Und da war schon klar, wenn jetzt die nächste Abstimmung ist, geht um den ersten Platz. Mhm. Das habe ich ja dann haushoch gewonnen. Es hat sich dann noch hingezogen, weil sehr viele politische Interventionen, wie das damals so üblich war, gegeben hat, gegen mich. Aber am Ende habe ich mich dann letztlich deswegen durchgesetzt, weil der Sekretär von dem Frau Minister Firnberg, heute würde man sagen, der Kabinettschef, war ein guter Freund von mir und der hat immer alles, was Interventionen gekommen ist, weggenommen und am Ende bin dann ich übergeblieben und so bin ich es geworden.
Ja, also damals war es so üblich mit politischen Interventionen offensichtlich. Wie weit das heute noch so ist, sei dahingestellt.
Ja, weiß man nicht so genau, aber in diesem Falle muss man sagen, es klingt ja so durchkonstruiert wie ja ein Machtspiel, ein Machtkalkül, das entwickelt worden ist. Es hätte ja auch schief gehen können, aber es ging auf. Das heißt, hier der Navratil hat das unglaublich geschickt eingefädelt und wie er das also weiter noch im Hintergrund gemacht hat, aber es tatsächlich erreicht hat, dass also am Schluss Wollner als einziger auf der Liste stand und dann kommt noch eben hinzu diese Verbindung zum Sekretär von der Ministerin, der entscheidend dafür gesorgt hat. Ich meine, das sind ja schon Strukturen, die schon an andere Dinge denken lassen, dass also die Dinge, die Papiere und die Bewerbungen dann eben drunter gelegt wurden und seine eben sozusagen übrig blieb.
Es zeigt doch die Fähigkeit von Frau Wollner auf, Netzwerke zu bilden, die in so einem Projekt ja notwendig sind. Geht es nicht um seine Berufung, die ich hier anspreche, sondern auch um das ganze Feld der damaligen experimentellen Chirurgie voranzutreiben, nicht? Und das beginnt mit seiner Zugehörigkeit und sportlichen Aktivitäten, die auch ganz maßgeblich dabei waren, wo er auch Leute getroffen hat aus der Politik und die vielleicht auch manche Entscheidungen geholfen haben, leichter umzusetzen. Danach sind die Programme Herztransplantation und Kunstherzforschung in der Klinik Wollen in den folgenden Jahren weiter parallel entwickelt worden. Begegnet sind sich beide Programme, in dem das Wiener Kunstherz bereits 1989 und 1992 als Bridge to Transplant erfolgreich bei einigen Patienten und Patientinnen eingesetzt wurde. Zu einem Höhepunkt kam es jedoch 1998, als nach langen Vorbereitungen und internationalen engen Kooperationen erstmalig in Europa in Wien die Debecky Mikrometroidationspumpe erfolgreich bei zwei Patienten eingeführt wurde. Aber lass mir doch Professor Wollner selbst erklären, wie diese Entscheidung getroffen wurde.
Als wir das Angebot bekommen haben, aber an dem waren wir nicht unbeteiligt, vom Debecky, dem berühmten amerikanischen Chirurgen, der zusammen mit der NASA eine Rotationspumpe entwickelt hat, und gesucht hat Leute, die bei einer Amerika mit der FDA war das unmöglich, mit den ganzen Gewährleistungen, die anzuwenden. Und wir hatten mit Houston, der hatte dort einen Yuki Nose, einen weltweit bekannten Mann auf diesem Gebiet, im Forschungsgebiet der Kunstherzforschung, schon immer eine Zusammenarbeit gehabt, weil der Nose war ursprünglich in Salt Lake City und wieder der Unger und Stellwagen und wie sie alle geheißen haben, die waren alle dort und doch von daher hatten wir die Zusammenarbeit mit Nose und der ist dann nach Houston gegangen und daher hat der Nose dem Beke gesagt, fahr nach Wien so ungefähr, dort werdest du das machen. Und daher hat dann der Beke entschieden, dass Berlin und wir die ersten Implantationen machen. Das war 98. Und dann am Dienstag im November, 17., weil ich weiß, unlängst habe ich das für einen Vortrag gemacht, am 17. November war ein Dienstag, haben es zwei Patienten in Berlin implantiert, der Der Hetzer hat der Chef dort geheißen, zusammen mit dem ersten Oberst von De Beke, den ich auch gut gekannt habe, dem George Noon. Und leider sind diese zwei Patienten verstorben, gleich nach der Operation. Und wir, bei uns waren es am Donnerstag. Und da habe ich mit dem Noon zwei Patienten implantiert und die haben überlebt. Und das war jetzt das Interessante, waren die ersten Patienten auf der Welt, die länger ohne Puls gelebt haben, weil diese Pumpe nur eine ganz geringe Pulsatilität erzeugt. Und vorher war man der Meinung, dass man nicht sehr lange ohne Puls leben kann.
Also wir haben jetzt einen echten Meilenstein der Herzchirurgie, aber auch der Kardiologie, wenn man so will, miterlebt und wie das zustande gekommen ist. Ich fand das extrem überraschend, dass man recht lange geglaubt hat, ohne Puls geht's nicht. Also das war für mich neu, dass das sozusagen eine Überlegung war.
Und da kann man jetzt die technische Seite nicht ganz unerwähnt lassen. Das heißt, ohne das Team mit genialen Technikern, der Schima, der da damals zuständig war, sind diese Pumpenmodelle gar nicht entwickelt worden. Das heißt, die Techniker haben einen ganz, ganz großen Beitrag geleistet. Nicht umsonst heißt das Buch, das 50 Jahre Kunstherzforschung und Therapie in Wien beschreibt, hat den Titel Kein Puls und doch am Leben. Und das trifft, glaube ich, genau einen Punkt.
Und das Spannende ist, auch wenn man dieses Buch liest und verfolgt, wie sie dann immer an diesen Modellen gearbeitet haben und gesehen haben, dass sie die komplexen Probleme dabei quasi verringert haben. Vor allen Dingen also die Bildung von Trompen, das ist schon wirklich spannend. Und weiter spannend ist, dass dann nach diesen Operationen selber, nach dem Einsatz der künstlichen Herzen ja Dinge aufgetreten sind, mit denen sie bisher nicht konfrontiert waren. Wie misst man den Puls? Wie misst man das Volumen? Welches Volumen ist denn regelmäßig erforderlich? Also da standen sie plötzlich vor Fragen, während der Patient quasi auf der Intensivstation war, die sie dann am Bett lösen mussten. Und das ist also wirklich unglaublich, zu welchen Leistungen sie da in der Lage waren. Das ist schon sehr erstaunlich. Es zeigt aber eben auch, in welchem großen Teamzusammenhang hier gearbeitet wurde.
Das ist ja ganz interessant, da fallen ja viele Dinge zusammen. Also wenn wir jetzt wieder Richtung Kardiologie schauen, die Bildgebung, wo wir Volumina natürlich schon indirekt messen können, da merkt man, da wirken viele Synergismen. Kommen wir zur letzten Sequenz, die wir heute uns anhören. Wir haben bereits eingangs festgehalten, dass die chirurgische Berufskarriere und die besondere Persönlichkeit von Ernst Wollner sich stark von den bisher interviewten Kardiologen unterscheiden. Das gilt auch für die Auslandsaufenthalte, die sich in ihrer Funktion und auch in ihrer Dauer von den bisherigen Interviewpartnern deutlich unterscheiden. Professor Wollner kommentiert das so.
Wenn ich in meiner ganzen Ausbildung ein Defizit habe, ich war nie, so wie heute das praktisch jeder ist, ein Jahr oder zwei im Ausland. Der Grund war, wie wir dann schon sehr weit mit der Ballonpumpe war, hat mich eines Tages der Navratil kommen lassen und hat gesagt, ja, er hat eine Anfrage, ich soll zum berühmten Kantrowitz, das war ja der Erfinder von dem, der bietet mir so eine Research Fellow an. Und dann hat aber der Navratil gesagt, aber eigentlich, du hast doch eh da alles, was willst du dorthin gehen und so weiter. Ja. Aber natürlich, das habe ich immer als ein gewisses Defizit persönlich empfunden.
Professor Wollner spricht von einem Defizit. Kann man das wirklich so bezeichnen?
Das ist immer das Problem, wenn du ein Zentrum bist, das in der Forschung führend ist, dann ist die Frage, wo wendest du dich hin? Und Professor Wollner, muss seine Aussage ein bisschen relativieren, hat uns ja auch erzählt, dass er in Auslandsaufenthalten ganz wesentlich dazu beigetragen hat, bei den erworbenen Klappenerkrankungen hier Fortschritte in Wien einzuführen. Die künstliche Aortenklappenimplantation hat, nachdem er das im Ausland gelernt hat, hier eine Reduktion der Mortalität um 20% oder mehr herbeigeführt. Die Mitralklappenrekonstruktion hat hier nach Wien gebracht. Also er stellt sein Licht ein bisschen unter dem Scherfel. Also ganz so ist es nicht, dass er nicht im Ausland war. Er war noch nicht durchgehend weg. Und er hat sich vor allem in den anderen Bereichen abseits des Kunstherzens Wertigkeiten angeeignet, die für die Wiener Chirurgie und für die weitere Ausbildung ganz von großer Bedeutung waren.
Man muss vielleicht auch sagen, er hatte ja eine Fellowship in dem Sinne gar nicht nötig, weil er ja im Grunde genommen in diesem experimentellen Labor der Herzchirurgie gearbeitet hat, unter der Leitung auch von Navratil. Und er sagt ja, ich hatte es nicht nötig, weil ich ja selbst an der Entwicklung eines neuen Pumpmodells beteiligt war. Also insofern war das dann nicht mehr nochmal irgendetwas zu lernen, so in dem Sinne, wie wir das bei den anderen Interviewpartnern, Partnerinnen gelernt haben, die also extra zu einer Ausbildung dann in den USA sind und dort ihre Fellowship machen, sondern er fährt dann hin für gezielte Fragen, um sich kollegial auszutauschen. Er ist ja mehrere Male bei DeBakey gewesen und dann auf der anderen Seite hat er dann die nächste Generation, er spricht ja von Ungar und dem anderen, dahin geschickt nach Houston und nach Cleveland, um dort dann ihre Ausbildung zu bekommen. Also er hatte da auch eine andere Funktion, eine Mittlerfunktion innerhalb dieses gesamten Programms.
Und in weiterer Folge auch seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die er in der Abteilung dann gehabt hat. Das Projekt hat ja nicht mit der Emittierung von Professor Wollner aufgehört. Es würde ja weiterentwickelt und in anderen Bereichen auch weiterentwickelt.
Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich schon noch auf ein paar Punkte eingehen, zu denen wir keine Sequenzen mitgenommen haben. Was mir aufgefallen ist, ist das Verhältnis Herz-Thorax-Chirurgie und interventionelle Kardiologie. Ihr habt ihn auf diese quasi Konkurrenz angesprochen. Und Professor Wollner weist darauf hin, dass eine Konkurrenz erst jetzt quasi eingetreten wäre, wo die Kardiologie zunehmend interventioneller oder invasiver geworden ist. Und er verweist auf die Jahre der Ära Keindl und dass man hier eher separate Wege gegangen sei. Aber er sagt auch, Professor Keindl habe sehr selbstbewusst sein Fach verteidigt, aber im Wesentlichen sei man sich nicht in die Quere gekommen. Wie ist das einzuordnen?
Durch den Parallellauf der damaligen Entwicklung in der Kardiologie und in der Herzchirurgie. Die Kardiologie hat sich beschäftigt mit Therapieformen für Herzrhythmusstörungen und in den Corona-Interventionen. Welche Möglichkeiten gab es da? Wir haben es schon in anderen Folgen gehört von Professor Probst. Die Angioplastie ist in den Vordergrund getreten und daher gab es Überlappungszonen auch in dem Zeitpunkt zwischen der Chirurgie und der Kardiologie. Und das war wie überall in der Medizin kein Konkurrenz, sondern eine Ergänzung, die man hier gemeinsam vorgeben für den Patienten dann zusammenführen musste. Also Konkurrenz, nur erst jetzt war ich zu bezweifeln, es war immer eine Ergänzung und je nachdem, wie der Standpunkt des Betrachters ist, kann man das Konkurrenz sehen oder eben als Gemeinsames.
Ja, es sieht vielleicht auch aus in dieser alten Universität, auch vor dem Umzug dann ins AKH, wo die Professoren doch immer noch sehr stark die Leiter und die Könige quasi ihrer Abteilung waren. Das spielt vielleicht auch noch ein bisschen damit hinein. Sie gingen getrennte Wege und sie haben sich gegenseitig respektiert und sie sahen noch nicht die Notwendigkeit, miteinander zu arbeiten. Heute hört man ja auf den Kongressen der Herzmedizin dann Vorträge darüber, was ist besser, eine chirurgische oder eine interventionelle Eingriff, zum Beispiel beim Klappenersatz. Und das ist ganz interessant, wenn man dort die Haltung der Chirurgen sieht und andererseits eben die Haltung der Interventionalisten. Und es sieht so aus, als dass man heute eben auch auf der einen Seite guckt, wie sich Patienten entscheiden, angesichts also der Berichte und der Darstellung des Eingriffsverlaufes und andererseits aber auch, wie man sich dann selbst arrangiert und gemeinsam kooperiert eben, also in Hybridverfahren, Hybrid-OPs und so weiter, wo man ja schon längst zu einer ganz anderen Kooperation gekommen ist. Aber das ist ja wirklich 30 Jahre später fast.
Das Zauberwort heißt Hard Team, so wie heutzutage in der Medizin es üblich ist, fächerübergreifend die Sachen zu denken und zu versuchen, sowohl den Patienten wie auch den früher, aber jetzt noch viel mehr in die Therapieentscheidungen mit einfließen zu lassen.
Vielen Dank, das war ein kurzer Einblick in das Interview, das ihr mit Professor Ernst Wollner geführt habt. Dem Wesen des Podcasts ist es geschuldet, dass wir nur auf ausgewählte Teile des Interviews eingehen konnten und dabei hoffentlich Neugier auf mehr und insbesondere das Interview in seiner gesamten Länge wecken konnten. Ich darf an dieser Stelle nochmal darauf verweisen, dass das Video online abrufbar ist, und zwar in voller Länge. Ich bedanke mich für eure Zeit und bei unseren Hörerinnen und Hörern für ihr Interesse. Auf Wiederhören.
Das war eine Produktion von Med Media. Med Media.